Der Pudel und der Kern. Philosophie to go.
To go. To go.
Mit Dr. Albert Kitzler und Jan Liebold.
Der Pudel und der Kern.
Hallo und willkommen zurück, liebe Freundinnen und Freunde der Philosophie und der Lebenskunst. Und hallo Albert.
Hallo Jan.
Tja, über dieses erste könnte ich gleich wieder in ein gewisses Schamgefühl ausbrechen, weil ich mir eigentlich vorgenommen habe, die Äs so weit wie möglich zu eliminieren. Und da sind wir auch schon beim Thema Scham, das Schamgefühl. Ein Affekt, glaube ich, der erstmal ambivalent ist, der uns in manchen Bereichen hemmt. Also ich selber merke, ich mache einfach manchmal Sachen nicht, weil ich mir denke, oh, da, bevor das schief läuft, ich möchte dann nicht hinterher mich schämen müssen für irgendwas, was nicht geklappt hat. Und andererseits hindert oder bewahrt uns wahrscheinlich ein gewisses Schamgefühl, so ähnlich wie die Angst auch vor doofen Situationen, sich da nicht irgendwie in schlechte Situationen zu begeben. Also insofern ist es ein unangenehmes, aber eben auch ein ambivalentes Gefühl. Aber im Großen und Ganzen denke ich, wir alle versuchen, Schamgefühle letztlich zu vermeiden. Und die Scham, ja, ist auch irgendwie eine Diskrepanz aus dem Ist- und dem Soll-Zustand, würde ich sagen. Also so wie ich mich erlebe, ist manchmal eben leider anders, als ich gerne wäre. Sei es jetzt eben mit einem an der falschen Stelle oder man drückt sich falsch aus oder man verhält sich einfach unangemessen. Und das kommt, glaube ich, vor allem daher, dass es so ein evolutionäres Gefühl ist, so stelle ich es mir vor. Die Angst, ausgestoßen zu werden, ist jetzt wahrscheinlich per se gar nicht so schlimm, wenn man jetzt nicht zu jeder Gruppe dazugehört, aber früher war das halt quasi ein Todesurteil, wenn ich aus der Horde ausgestoßen wurde. Und daher kommt eben dieses, oder so ist meine These oder meine Befürchtung, daher kommt so diese Angst, ausgestoßen zu werden, die letztlich Scham ist. Es geht aber auch um soziale Normen oder Konventionen, die gebrochen werden. Und das ist natürlich auch ein bisschen der Kitt, der unsere Gesellschaft zusammenhält. Also insofern macht es wahrscheinlich Sinn, sich hin und wieder wegen oder aus Schamgefühl bestimmte Sachen nicht zu tun, die man besser auch nicht tun sollte oder auf den FKK-Strand beschränken sollte. Aber dass wir uns schämen, bringt uns aber auch dazu, uns eben gegenüber den Mitmenschen korrekt zu verhalten. Ich habe mich gefragt, ein fortgeschrittener Philosoph wie du, fühlt der denn noch oder verspürt der denn noch Schamgefühl? Ich glaube, Konfuzius hat ja gesagt, einem fortgeschrittenen Philosophen ist nichts peinlich zumindest. Nee, der hat keine Geheimnisse, hat er gesagt. Ne? Also ich glaube, du schämst dich nicht, alles offen zu erzählen, zu sagen. Aber ich vermute mal, auch bei dir gibt es noch Schamgrenzen, die du nicht überschreitest.
Und auch bei Konfuzius hat es die sicherlich gegeben. Er schätzte nämlich auch die Sitte. Und Scham ist ja auch etwas, das einen zurückhält, oder die Angst vor der Bloßstellung, die einem zurückhält, schlechte Dinge zu tun. Also insofern ist der Druck, sich an ethische Werte zu verhalten, an innere Werte zu halten und sie nicht zu brechen. Nicht schamlos zu handeln oder nicht unverschämt zu sein, das will keiner tun. Also von daher hat es auch eine sehr positive Funktion. Aber du hast es richtig gesagt, ein schwieriger Begriff, ein komplexer Begriff, der verschiedene Auswirkungen hat. Im Griechischen hatte man auch zwei Worte dazu. Und was deine These der Ausstoßung angeht, also da ist er entstanden in der Adelsethik bei Homer im Griechischen. Da war es unglaublich wichtig, dass man nicht etwas tut, das gegen die Adelsethik verstößt. Dann war man nämlich dann da draußen. Wir kennen das auch im asiatischen Raum, wenn die sagen, das Gesicht bewahren, ne? Diese Furcht vor Bloßstellung und von dem Offensichtlichwerden einer Fehlhandlung. Also es hat positive Aspekte, es kann uns von Dingen zurückhalten, die auch wirklich nicht gut ist, das insofern nahe dem eigenen Gewissen. Und verstößt man dagegen, entwickeln sich Schamgefühle. Insofern hat Scham sehr positiver Effekt. Es kann aber auch sein, dass man, es hängt ja immer für was man sich schämt oder für was man sich nicht schämt. Es hängt also von den Werte ab, die dahinter stehen. Und da können auch falsche Werte sein. Man spricht ja auch von falscher Scham, dass man Dinge nicht tut oder nicht sagt aus falschen Motiven heraus oder unnützerweise. in der Sauna beispielsweise, da gibt es ja manchmal ein Handtuch oder nicht, soll jeder selbst so machen. Ich will das jetzt nicht negativ meinen, aber da braucht man kein Schamgefühl zu entwickeln, wenn man eben nackt in die Sauna geht. Sonst ist Nacktheit ja, da fing die Scham ja an. Ganz interessant, in dem biblischen Sündenfall, die Erkenntnis von Gut und Böse kam, indem Eva vom Baum und Adam auch, ihr folgend vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen genommen haben. Und plötzlich als Gut und Böse in der Welt hat, entwickelten sich Scham wegen ihrer Nacktheit. Also das, man sieht da diese Scham, wie das mit ethischen Vorstellungen von Gut und Böse zusammenhängt, im Guten wie im Negativen. Ich selbst habe mit dem Begriff groß, ich verwende ihn selten, ich habe damit Probleme. Ich kenne das, was mich zurückhält, Gott sei Dank, dass mich an meine ethischen Normen hält und es tut mir nicht gut. Und wenn ich dagegen verstoße, passiert auch mal, fühle ich mich nicht gut und man kann das als Schamgefühl nennen. Sonst habe ich mit diesem Begriff so meine Schwierigkeiten. Allerdings ist
warum hast du Schwierigkeiten?
Ich wusste ja gar nicht genau, was das jetzt ist, genau dieses Schamgefühl. Also da hängt vieles mit dran, da hängt auch Ehrfurcht mit dran, also positive Werte und Reue von etwas. Ist komplexer.
Ja, auch Anpassung über, vielleicht ja.
Auch über Anpassung.
Über Anpassung, genau. Wenn, ne? Und deswegen würde ich dir da schon zustimmen, dass ich Scham auch manchmal schwierig finde und eben vor allem das Gefühl habe, es ist nicht gut, wenn ich etwas nicht mache, nur weil ich denke, was könnten denn andere davon denken?
Ja, wichtiger Fall, genau. Das ist falsche Scham dann. Ne? Also da muss man sich auch gegen innere Widerstände durchsetzen. Ich sage das jetzt trotzdem, auch wenn das jetzt, aber dann ist das ist auch kein schamloses Verhalten. Da passt der Begriff auch wieder nicht dann so ganz.
Aber es hält einem eben auch manchmal vor guten Sachen zurück. Also die Situation, du bist in einem Konzert und keiner tanzt bisher oder bewegt sich rhythmisch mit und dann schämst du dich, dass du jetzt der Erste bist, der da irgendwie nicht gleich ausflippt, aber halt einfach mitgeht. Ne?
Ja, Scheu ist ja auch, wird da häufig genannt. Man hat die Scheu vor der Bloßstellung sich so herauszustellen. Mhm. Das kann gut sein, kann aber manchmal einen auch falsch beengen. Denn dann, wieso soll da nicht tanzen, wenn da Platz ist, stört niemand.
Ich finde, es gibt ja auch Leute, von denen sagt man, einerseits ist das Schamlose, das ist vielleicht die Übertreibung davon, aber andere, die sich halt einfach nicht so verrückt machen lassen davon, was andere von ihnen denken. Und das finde ich eigentlich, das sind für mich Vorbilder, wo ich sagen würde, so wäre ich auch gerne, dass es mir egal ist, was andere von mir denken. Ich mache mein Ding, so wie ich es möchte und schäme mich weder meiner Herkunft noch meines Verhaltens oder so.
Und man sagt dann auch öfters und auch zu Recht, du brauchst dich nicht zu schämen. Also überwinde jetzt deinen inneren Widerstand, woher der kommt. Der kann eben manchmal aus falschen Quellen gespeist werden. Soweit er aus Rücksicht und Ehrfurcht und Respekt vor anderen sich meldet, ist das was Gutes. Sonst würden wir uns barbarisch miteinander umgehen und wir würden auch nicht harmonisch und auch nicht glücklich miteinander. Auf der anderen Seite, für viele Dinge braucht man auch, entwickeln die Menschen Scham, für die sie keine entwickeln bräuchten. Und das sagt man dann auch hier, halte dich nicht zurück, sondern zeige dich so, wie du bist. Denn damit sagst du auch, ich bin gut, so wie ich bin oder ich stehe auch hinter mir. Das meinte der Konfuzius, er hat keine Geheimnisse. Der wusste, dass er ein fehlerhafter Mensch ist und hatte da keine Scham vor, dass das auch bloßgestellt wird von anderen gesehen, weil er ja und sich ganz so angenommen hat, wie er ist, insbesondere auch gesagt hat, wir haben alle Fehler, wir brauchen uns unsere Fehler nicht zu schämen. Vielleicht sie immer wieder zu machen oder dumme Dinge zu machen oder Dinge machen, die wir eigentlich besser wüssten. Da fängt es dann an, so eine Korrektur des ethischen Bewusstseins, halt hier Zurückhaltung, das war auch nicht gut. Und da, als ich über diesen Begriff Scham nachgedacht, da fiel mir ein, dass manchmal, wenn ich in die Vergangenheit schaue, in meiner Zeit, bevor ich, sagen wir mal, hauptberuflicher Philosoph wurde und da teilweise als Filmproduzent, als Anwalt gehandelt hat, ohne so ein festes ethisches Konstrukt, wie ich es jetzt habe, oder ein festes Bewusstsein von was weises Verhalten ist oder nicht, wenn ich da an manche Situationen zurückdenke, schäme ich mich jetzt. Wie konnte ich denn sowas machen da? So ein Unsinn oder so eine Unweisheit oder so. Gut, ich aber da wieder die Grenze, Scham, übertriebene Scham kann zu Schuldgefühlen führen und kann man sich Vorwürfe machen und kann man da immer im Widerstreit mit sich leben. Das ist zu weit und das ist viel zu viel, sondern ich sage mir dann gleichzeitig, ja, damals war ich eben im Moment ein Mensch und ich bin auch heute, mache ich noch Fehler, damals habe ich eben andere Fehler gemacht und das gehört eben zum Menschen und ich war da noch nicht so weit und es war vielleicht auch nicht mein Hauptgebiet und ist jetzt gut so, aber wenn ich dran denke an die Situation, dann weiß ich, was Scham ist, weil ich mich da wirklich für schäme, für manche Dinge, die ich da gemacht habe, denke, wie konnte ich das machen?
Umgekehrt ist es ja sehr häufig so, dass auch das wiederum nur Vorstellungen sind von dir, ne? Dass das irgendjemand so wahrgenommen hat. Meistens ist ja so, alles das, wofür, ob ich jetzt da beim Konzert tanze oder nicht, ist den anderen wahrscheinlich total Wumpe. Und ich lasse mich nur aufgrund der Vorstellungen, irgendjemand könnte es bescheuert finden, davon abhalten. Also ich finde, das ist ja auch ein stoischer Gedanke, oder? Dass das alles nur Vorstellungen sind, die mich eigentlich nicht verändern sollten.
Sehen wir sehr deutlich beim Schamgefühl. Das kommt nicht von außen, das kommt nur von innen. Das kommt nur von dem Bewusstsein, ich habe etwas Falsches getan. Oder Vorsicht, wenn ich das tue, ist das was Falsches. Scham im Sinne von Zurückhaltung, das zu tun oder das auszusprechen. Oder eben, habe ich das getan, widerspricht es meinen ethischen Vorstellungen, dann tut es mir leid, dann schäme ich mich für mein eigenes Verhalten. Wie kann ich so dumm gewesen sein? Wie konnte ich das machen? Kommt nur durch die eigene Wertehierarchie, nicht die von außen. Die von außen ist irgendwann mal, die war vielleicht mal von außen, hat sie ihre letzte Ursprünge, aber sie muss verinnerlicht worden sein, um das zu entwickeln. Wenn ich das äußere Sittlichkeitsvorstellung nicht annehme, nicht akzeptiere, entwickle ich auch kein Schamgefühl.
Es ist ja auch kein Primärgefühl, wie ich gelernt habe. Also Primärgefühl ist sowas wie Wut, Angst, Trauer, Ekel. Sondern es ist eben so ein komplexes Gefühl, was sich erst bei Kindern so im Alter von 1,5 bis 2 Jahren einstellt. Eben weil sie dann auch sich von außen betrachten, dieser Spiegelmoment ist da wohl auch wichtig. Und dann beginnt bei Kindern eben dieses erste Schamgefühle. Also es ist, wie du sagst, eigentlich so ein gesellschaftliches Konstrukt, was aber als soziales Wesen vermutlich nicht zu vermeiden ist. Und wir sind uns ja einig, es hat auch Positives.
Wut und Böse muss angefangen haben, in ihrem Bewusstsein Platz zu greifen. Also ethische Vorstellungen. Bevor das der Fall ist, sind sie ganz im Naturzustand, Paradies. Da kennen sie keine Scham. Aber dann irgendwie kommen so ethische Werte, das macht man nicht oder das soll ich nicht tun, das soll ich besser nicht tun. Und dann kann das äußere Verhalten mit dem Inneren im Widerspruch treten, wenn da im Inneren gar keine Werte sind von Gut und Böse. Und bei Kindern, bei Kleinkindern ist das so, die handeln ganz rein Instinkt. Die haben dann doch keine Vorstellung, was man nicht tut oder was man tun darf. Sondern erst muss das geboren werden. Das ist das an dem Beispiel Paradiesesfall vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen zu essen. Erst dann wird die Sache kritisch. Dann kann ein innerer Konflikt, und das ist ein Schamgefühl oder ein anbahnendes Schamgefühl oder ist immer die Möglichkeit eines inneren Konfliktes, dass da äußeres Verhalten und innere Wertvorstellung nicht mehr übereinstimmen. Wenn es geschehen ist oder was mich zurückhält, ich möchte das nicht tun, schäme mich davor, dann würde ich etwas tun, was ich nicht für gut halte.
Wir waren ja bei den Menschen, denen nichts peinlich ist. Und da könnte man auch sagen, das sind im weitesten Sinne gelassenere Menschen, als die immer Angst davor haben, peinlich zu sein. Würdest du sagen, dass Gelassenheit und Scham so gegensätzliche Eigenschaften sind?
Gegensätzliche vielleicht nicht. Also ich würde sie erstmal nicht so nah beieinander tun. Aber du hast natürlich recht, wenn ich von nichts Skrupel habe und nichts bei mir Gewissensbisse auslöst, bin ich natürlich innerlich ruhig in einer gewissen Hinsicht. Also es gibt ja ein markantes Beispiel aus der Philosophiegeschichte für einen schamlosen Menschen, in Anführungsstrichen, das war
Diogenes von Sinope.
Genau, der Diogenes, der aus der Tonne, der richtig unsittliche Dinge in aller Öffentlichkeit getan hat, ganz bewusst als Provokation. Also er kannte im Grunde gar keine Scham, wie man so sagen sollte, weil er sagte, wieso sollen wir es den Tieren erlauben und wir als Menschen nicht machen? Okay, sehr umstrittene These. Aber dahinter steckt natürlich, wenn man ihn richtig versteht, ein Angriff auf Scheinheiligkeit, auf Doppelmoral in der Gesellschaft, ein Angriff auf falsche Konventionen. Und da sind wir wieder bei dem Thema. Scham kann gut begründet sein, wenn ich Ehrfurcht, Respekt und wenn das alles dahinter steckt. Aber wenn die falschen Werte geschützt werden sollen und ich sage nicht, was eigentlich notwendig ist, ausgesprochen zu werden, dann ist es eine falsche Scham. Und er beobachtete eben in der Gesellschaft Doppelmoral, Verlogenheiten etc. Und an den aus den daraus entspringenden Werten der Sitte hat er sich nicht gehalten. Er hat gesagt, das ist eine falsche Sitte, die führt uns dazu, dass wir Ordnungsmuster in unserer Gesellschaft haben, die nicht tragfähig sind, weil sie auf Verlogenheiten beruhen, weil sie nicht ehrlich sind. Und dagegen hat er rebelliert. Es war wie die Surrealisten dann Anfang des 20. Jahrhunderts provozieren wollten, aufrütteln wollten, weil die erkannt haben, da ist irgendetwas festgefahren, was nicht gesund ist. Und das muss sich aufrütteln. Und unsere bisherige Kunst hat das nicht vermocht, weil sie zu kleinlaut war oder zu leise war oder nicht angriffslustig genug. Dagegen muss man sich empören. Empöre dich und schreit dagegen ein. Und das ist der ethische Hintergrund zwischen Diogenes. Er war eigentlich ein Mensch mit sehr hohen ethischen Werten. Er war Ethiker. Aber er sah eben, dass da vieles in der Gesellschaft falsch lief und da hat er sich in einer extremen Form gegengewandt. Das ist der Hintergrund dafür. Aber natürlich muss man das nicht alles so teilen. Wir müssen nicht alle zu Surrealisten oder zu Diogenes werden, ob wir dann damit gut fahren.
Aber glaubst du denn, dass sich die Stoiker für irgendwas geschämt haben?
Bestimmt, die waren auch Menschen, die haben ja eine tolle Theorie, aber dass sie da, das wird denen gegangen sein wie Konfuzius. Ich weiß sehr vieles, aber halte, mir gelingt es auch nicht, mich jeden Tag daran zu halten. Sie haben auch gesehen, wenn sie klug waren, wirklich weise waren, dass sie auch nur Menschen waren und täglich eigentlich auch das ein oder andere Zweifelhafte getan haben oder sich nicht daran gehalten haben, nicht konsequent waren. Also, dass die Stoiker fehlerlos durchs Leben geschritten sind, habe ich weder festgestellt, noch von ihnen selbst so gehört. Im Gegenteil, bei Marc Aurel, bei Epiktet, bei Seneca finden wir durchaus sehr selbstkritisches Verhalten oder auch die klare Feststellung, dass auch sie Fehler machen.
Das Thema Selbstwertgefühl und Scham. Also meine These wäre mal, dass je besser dein Selbstwertgefühl ist, umso weniger schämst du dich zumindest mal für unnötige Sachen, weil du halt eben dir deiner bewusst bist und sicher bist und halt du dich auch sicher durch schwierige zwischenmenschliche Situationen bewegst.
Ja, eigentlich der selbstbewusste Mensch, der sich über seine Werte, seine Lebenswerte im Klaren ist, der sie eintrainiert hat, der sie verinnerlicht hat, bei dem klafft selten Handeln und innere Werte auseinander. Das ist ja das Problem der Scham. Da ist die Wurzel der Scham, dass das entweder droht oder geschieht. Also Scham hält mich zurück, etwas zu tun, es drohe dagegen zu verstoßen oder ich verstoße dagegen und es tut mir leid, Reue, oh, was habe ich denn da gemacht? Und Scham, das ist die Wurzel des Schamgefühls. Der selbstbewusste Mensch, wie ich ihn vorhin beschrieben habe, ist so sicher, hat seine Handlungsmuster dermaßen auf einstimmig gemacht, also auf seine Werte hin eintrainiert, dass der eigentlich sehr selten in diesen Konflikt kommt, weil er sich eigentlich immer treu bleibt. Aber wie gesagt, auch das sind nur Menschen und auch denen passiert es, dass sie hier und da mal darüber schreien und dann machen sie auch ein schlechtes Gewissen oder sind sauer auf sich. Auch zu Recht. Passiert mir auch manchmal. Wenn ich einen Fehler mache, dann denke ich manchmal, ach, das hast du aber nicht gut gemacht. Das sollst du auch. Entschuldige mich dafür, stehe dazu und dann ist das auch wieder gut. Dann ist das Schamgefühl auch wieder weg. Aber eigentlich, wenn du dich ganz sicher bist und deine ethischen Werte wirklich verinnerlicht hast, deine Synapsen richtig gestellt hast, hast du wenig Probleme damit.
Das ist ja so ein bisschen regulativ einfach. Oder vielleicht sollte man Schamgefühl als ein Regulativ verstehen.
Unbedingt, ja.
Wo man sagt, da merke ich, dass ich jetzt gegen meine Wertvorstellungen verstoße. Ja, und
das ist der wichtige positive Affekt, dass du, wie so ein inneres Gewissen, das dich davon abhält, blöde Dinge zu tun, die dir am meisten schaden, weil du in einen inneren Konflikt gerätst, das getan zu haben, dich verraten hast, dich betrogen hast. Und da gilt Sokrates, sich selbst betrügen ist von allem das Schlimmste. Was heißt das? Du tust Dinge, die du eigentlich gar nicht tun willst. oder du lebst nicht das Leben, was du nicht leben willst. Immer klafft da was auseinander und immer wird es da irgendwo auch so ein Gefühl, ein schlechtes Gewissen geben oder ein Gefühl von Scham. Oder man ist ganz besinnungslos und schamlos und man merkt es gar nicht mehr, dass man da an seinem Leben vorbeigeht. Aber auch dadurch wirst du auf keinen Fall glücklich.
Also insofern ist es doch auch ein wichtiger Punkt für die Selbstreflexion,
würde
oder?
Ich sagen,
also
ja.
Ich merke dann, wenn ich meinetwegen in meinen Tagebucheintragungen, wofür habe ich mich heute geschämt, ist das ein wichtiger Punkt.
An ja, dem ich hoffe, du musst das nicht jeden Tag sagen, aber dass du überhaupt eine innere Instanz hast, innere Werte hast, Haltungen hast, die auch jeden Tag in Konfliktsituationen immer Gefahr laufen, dass du dich dagegen verhältst. Oder das ist der Kompass, das ist die Orientierung. Da wir aber freie Menschen sind, heißt das, sind wir keine Automaten. Das heißt, es besteht immer die Gefahr, dass du mal in irgendeiner Situation oder aus Unachtsamkeit dagegen verstößt. Aber da muss innerlich so ein Appell kommen, da muss innerlich tatsächlich ein starker Drang sein, dass das nicht passiert. Mhm. Und das ist eigentlich so die Scham, ich möchte das nicht, ich möchte mich selbst nicht verraten oder ich möchte mich da nicht bloßstellen, indem ich Dinge sage, zu denen ich gar nicht stehe.
Und umgekehrt sollte ich mich aber wahrscheinlich auch sehr genau fragen, wo schränkt mich denn mein übertriebenes Schamgefühl ein? Ja. Wo drängen sind, habe ich irgendwelche aufgedrängten Normen, die überhaupt nicht mir entsprechen,
ja,
wo ich mich von Scham befreien muss?
Oder ein übertriebenes Schamgefühl oder übertriebene Selbstdisziplin, wo du dir bei einem Verstoß lange Zeit Schuldgefühle machst, so richtig. Also du solltest immer bereit sein, dir in jedem Moment auch zu verzeihen. Und sagen, gut, ich mache es jetzt nicht nochmal und die Sachen abhaken. Das konnte ich auch immer gut, da bin ich auch froh drum. Ich bin ja nie lange mit Schuldgefühlen rumgelaufen. Aber einfach auch aus der Erkenntnis heraus und aus dem Bekenntnis heraus, wir sind alle schwache Wesen, Punkt, aus. Damit soll man nicht alles entschuldigen, man sollte versuchen, es besser zu machen. Auch das ist eine Gratwanderung, aber so Scham und starke Schuldgefühle können zu seelischen Krankheiten ausarten und das tun sie häufig auch. Das ist da sicherlich übertrieben, da stimmt etwas nicht. Da nimmt man sich nicht so an als ein schwaches und mit Fehlern behaftetes Wesen, das nicht vollkommen ist. Das muss man akzeptieren. Erkenne dich selbst. Das solltest du nie vergessen, dass du eben ein solches menschliches Wesen bist mit Fehlern. Punkt.
Ich denke, so Warnzeichen sind da, dass man eben Situationen vermeidet, in denen man vielleicht Schamgefühl empfinden könnte, sich eben auch so ein bisschen isoliert, weil man das Gefühl hat, bevor ich mich da wieder daneben benehme und so. Das sind, glaube ich, wirklich Sachen, auf die man aufpassen muss, weil eben auch die Grenze dann hinzu, wo es dann wirklich krankhaft wird, Schamdepression ist wohl offensichtlich ein pathologisches Krankheitsbild. Da hilft dann auch keine praktische Philosophie, da hilft dann nur der Psychiater oder der Therapeut.
Ja, zu viel Anpassung und zu viel Zurückhaltung und Duckmäuserei heißt eigentlich auch im Grunde, ich lebe nicht mich. Denn du hast auch positiv den Drang, dich darzustellen, deine Meinung zu äußern und deine ethischen Werte auch positiv auszuleben. Und wenn du dich da zurückhältst, dich zu leben aus Schamgefühl, jetzt denken wir an den Tanzer, wenn es innerlich dich alles anruft, tanze jetzt, lebe dich aus, du hältst dich da zurück, da geht dir auch etwas verloren. Und das ist häufig.
Authentizität letztlich, richtig, ne? Also genau. Scham kann schon so ein limitierender Faktor für ein authentisches Leben sein und das darf natürlich darauf sich nicht hinentwickeln. Ja,
richtig.
Als Abschlussfrage nochmal an dich, Albert. Würdest du sagen, dass man versuchen muss, die innere Freiheit zu erlangen und dafür eben die wichtigsten oder die limitierendsten Schamgefühle zu identifizieren und zu eliminieren in seinem Leben? Auf dem Weg zum gelingenden Leben sozusagen zu merken, was limitiert mich, was schränkt mich ein, wie kann ich mich frei machen davon?
Ich würde es anders fassen. Ja, genau darum geht es. Das ist der wunde Punkt. Ich würde es nur nicht sagen, das hat nichts damit zu tun, wo die stärksten oder die wichtigsten, sondern wo falsche Scham ist. Also wo verdeckt oder wo folge ich falschen inneren Maßstäben? Wo halte ich mich zurück, wo ich mich eigentlich nicht zurückhalten sollte, wo es mir auch nicht gut tut und den anderen auch nicht gut tut? Also zu erkennen, und das ist eigentlich die Grundfrage der Philosophie, für welche Werte stehe ich, für welche setze ich mich ein und welche nicht? Und habe ich dieses Wertegerüst, dann weiß ich genau, das mache ich nicht. Da schäme ich mich vor mir selbst und bestimmte Dinge beispielsweise auch, die mache ich auch nicht oder ich folge auch nicht der Sitte, wo ich sie für falsch halte. Das ist ist ein Mangel an Authentizität. Da auch zu erkennen, hier entwickle ich jetzt kein Schamgefühl. Und hier sage ich, jetzt haue ich jetzt auf den Tisch und sage jetzt, hier stehe ich, bin ich, kann ich anders, Gott helfe mir, Amen. Und das heißt, für sich einzustehen und sich auch mal zu empören, auch wenn das andere vielleicht ein bisschen wehtun würde oder wenn die anderen vielleicht auch ein bisschen überrascht sind, vielleicht sogar schockiert sind, wo ich meine, das bin ich selbst, der da aufruft oder der aufsteht, dann muss ich es auch tun. Also es geht da, finde ich, um falsche Scham und oder es geht um die Grundfrage, was sind nun für die richtigen Werte, für die ich mich einsetze, im Positiven, im Negativen. Ich halte mich zurück, Schamgefühl, das zu tun, weil das gegen meine ethischen Werte verstößt. Oder wann springe ich auf, weil mich eine innere Überzeugung, wahrhaftig zu sein, jetzt dazu auffordert, jetzt nicht klein beizugeben, nicht stumm zu bleiben, sondern mich zu empören, aufzustehen und sagen, das ist Unrecht oder das möchte ich nicht tun. Hier wäre falsche Scham. Also es ist die Grundfrage, was ist gut und was ist böse. Mhm. Oder was ist richtig und was ist nicht richtig.
Ich habe diese Frage nach der inneren Freiheit und der Scham auch deswegen gestellt, damit ich zum Abschluss noch ein Nietzsche-Zitat raushauen kann. Der hat nämlich gesagt, was ist das Siegel der erreichten Freiheit? Sich nicht mehr vor sich selbst zu schämen.
Gut, ja, sehr, sehr schön. Da hat er es richtig ausgedrückt. Ja, vor sich selbst, das ist es. Ja zu sich sagen und im Positiven, im Negativen und sehen, dass man mit sich in übereinstimmt, dass man sich selbst treu bleibt und nicht sich selbst widerspricht oder gegen seine eigenen Werte handelt.
Dann belassen wir es dabei. Vielen Dank, Albert. Ich schäme mich nicht, dich jetzt nach einem guten Cappuccino zu fragen, den wir jetzt gemeinsam noch trinken werden. Euch danke fürs Zuhören, Zuschalten und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.
Tschüss.
Der Pudel und der Kern. Der Philosophie-Podcast zu den Fragen des Lebens. Mit Dr. Albert Kitzler und Jan Liebholt. www.pudel-kern.com